Ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Tête-à-Tête auf der 61. Folge. Es freut mich sehr, seid ihr wieder dabei. Natürlich würde es mich auch freuen, wenn ihr den Podcast auf Apple Podcast und auf Spotify eine 5-Sterne-Bewertung würdet geben. Merci vielmals. Für die 61. Folge vom Podcast Tête-à-Tête bin ich zu Gast in der Schweizer Botschaft in Paris beim Roberto Balzaretti. Der Roberto Balzaretti ist Botschafter und hat praktisch seine ganze Karriere in Diplomatie verbracht. An dieser Stelle wünsche ich lehrreiche Unterhaltung und spannende Minuten mit Roberto Balzaretti. Viel Vergnügen, los geht's! Ja, Herr Balzaretti, wie geht es Ihnen?
Danke, geht mir sehr gut. Sogar ausgezeichnet.
Was machen Sie besonders? Wir haben schon ein bisschen über Paris gesprochen. Ja. Sie waren ja schon an diversen Orten auf der Welt. Was machen Sie hier besonders an Paris?
Ah, vieles. Also zuerst einmal die gemeinsame Sprache mit der Schweiz. Also das ist nicht Deutsch, das ist Französisch. Die ist auch nicht meine Muttersprache. Ich bin italienische Muttersprache. Aber die gemeinsame Sprache mit der Schweiz hilft schon im täglichen Kontakt mit den Behörden und mit der Bevölkerung. Die Stadt ist sehr interessant, kulturell, politisch, historisch. Das Land ist unglaublich interessant. Also eigentlich ist man sehr, sehr, sehr gut in Paris. Und darüber hinaus, wenn ich jetzt sehr an die berufliche Tätigkeit denke, ist auch sehr spannend, weil die Beziehungen sehr wichtig sind, sehr intensiv, sehr breit. Also alles in allem ist Paris für einen Diplomaten eine sehr interessante Herausforderung. Also ich möchte quasi sagen, ein Traumposten. Ich bin sehr froh, Paris.
Ja. Das ist wahrscheinlich auch einer der wichtigsten Posten, den man überhaupt haben kann.
Ja, das ist eine interessante Frage. Eigentlich, je nachdem, wie man Wichtigkeit definiert. Mhm. Also wenn man die Dichte und die Breite der Beziehungen anschaut, dann sind sicher Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien in Europa wichtiger als andere Länder. Aber wenn man darüber hinaus denkt, dann ist jede Außenstelle wichtig, weil es geht der Schweiz darum, präsent zu sein, Interessen vertreten, verteidigen, und da ist jede Botschaft wichtig. Ich meine, je nachdem, was man vorhat, sind Länder Afrikas für uns sehr wichtig, Südamerika, Asien und so weiter. Also man muss immer wieder relativieren, aber in der Tat, in Europa ist Frankreich ein wichtiges Land und ein wichtiger Partner der Schweiz.
Mhm. Es ist spannend, was Sie erzählen, vielleicht auch noch ein bisschen, um die Bundesverwaltung als Gesamtes einzuordnen. Ja. Können Sie da ein bisschen den Dienst in eine Botschaft in die Bundesverwaltung einordnen, Ihre Position in der Bundesverwaltung? Weil das ist doch spannend, weil das kennt man sonst nicht so.
Verstehe. Gut, es gibt 7 Departemente mit 7 Bundesräten an der Spitze. Das ist bekannt, glaube ich. Und je nach Portfolio dann verschiedene Tätigkeiten, nicht, die von einem Departementschef, einem Bundesrat geführt werden. Das EDA ist ein bisschen homogener, so ein bisschen wie JPD oder VBS. VBS ist Militär und Sport und Bevölkerungsschutz, im JPD Justiz, Polizei, Ausländerrecht. Im EDA sind die Außenbeziehungen. Und das EDA ist relativ homogen strukturiert mit einem Chef, Bundesrat Cassis, dann Generalsekretariat, das ist die Stabstelle, die gibt es in jedem Departement, und dann 5 Direktionen. Das Staatssekretariat, das ist eigentlich die politische Direktion mit den Außenstellen. Ich komme darauf zurück, die DEZA, also Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe, die konsularische Direktion, die Direktion für Völkerrecht und dann die Direktion für Ressourcen, Finanzen, Außennetz und so weiter. Die Botschaft ist dem Staatssekretariat angegliedert, mit allen Außenstellen. Das sind Botschaften, Generalkonsulate, Koordinationsbüros. Die sind gleichzeitig auch der DEZA unterstellt, weil die betreiben hauptsächlich Entwicklungszusammenarbeit. Mhm. Also wenn ich jetzt vom anderen Ende anschaue, die Botschaft ist Teil der politischen Direktion des Departementes das sich mit internationalen Angelegenheiten beschäftigt und dessen Chef ein Mitglied der Bundesregierung ist.
Und es gibt 5 Staatssekretariate, das ist richtig.
Im Moment gibt es 5 und die Idee des Bundesrates ist, eine 6. solche Stelle zu schaffen im VBS, ein Staatssekretariat für Sicherheitspolitik. Die gibt es eigentlich im Ansatz, die ist aber noch nicht operationell.
Und das wäre dann das erste außerhalb des EDAS?
Nein, es gibt schon praktisch alle sind außerhalb des EDAS. Es gibt ein Staatssekretariat im EDA, so traditionell gab es ein zweites im Wirtschaftsdepartement. Ja. Die Spitze des SECO, also das Staatssekretariat für Außenwirtschaft, ist ein Staatssekretär. Darüber hinaus haben wir ein Staatssekretariat im Finanzdepartement für internationale Finanzfrage, ein Staatssekretariat immer noch im Wirtschaft- und Wissenschaftsdepartement, ein Staatssekretariat für internationale Forschung und Innovationsfragen und dann es gibt ein Staatssekretariat im Migrationsbereich im SEM, Staatssekretariat für Migration. Also 5. Jetzt kommt ein 6. dazu, das wird das Staatssekretariat für Sicherheitspolitik im VBS.
Und den Rang als Staatssekretär haben immer nur 5 Personen oder können das auch mehr haben?
Das ist auch eine gute Frage. Also als Haupttätigkeit, Funktion nur diese 5. Ja. Es gab ein weiteres, das war ich, als ich in Bern zuständig war für die europäischen Angelegenheiten. Ich hatte auch noch den Titel des Staatssekretärs, hat Funktionen und nicht, also hat Personen und nicht ex officio, also nicht von Amtes wegen. Und dann kommen hinzu für gewisse internationale Konferenzen hohe Beamte, denen man auch noch den Titel Staatssekretär verleihen kann, damit sie, wenn sie die Schweiz vertreten, an einer internationalen Konferenz ein bisschen höherrangig sind.
Ja, weil ich habe mich das gefragt bei Livia Loi.
Ja.
Sie ist jetzt in New York.
Sie ist in Berlin.
Wer ist jetzt in New York?
Pascal Beriswil.
Ah, Pascal Beriswil. Dann habe ich mir das bei ihr überlegt, ob sie jetzt Staatssekretärin bleibt.
Nein. Nein. Sie ist die Missionschefin in New York im Rang einer Botschafterin.
Okay.
Wie Livia Loi im Übrigen,
ja.
die Staatssekretärin war bis vor kurzem, die jetzt Botschafterin in Berlin ist. Im Ausland gibt es eigentlich keine Staatssekretäre, wir sind Botschafter im Ausland.
Ja, das hilft. Sie sind jetzt Teil des EDAS, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Können Sie die Strukturen dort auch noch ein wenig einordnen, wie es dort aussieht, wie die einzelnen Botschaften strukturiert sind, wie Ihre Position im EDA eingeordnet ist?
Ja. Also wie gesagt, im EDA sind 5 Direktionen, darunter eine Direktion für politische Angelegenheiten und der Chef ist Alexander Fasel, der ist Staatssekretär gleichzeitig und diese Direktion hat Abteilungen in Bern, die sind zuständig für Europa, Amerika und dann thematische Fragen wie Sicherheit, Menschenrechte und so weiter. Und im Ausland haben wir Botschaften, die eigentlich also da wird es ein wenig kompliziert. Eigentlich eine Außenstelle der politischen Direktion des EDAS sind, aber gleichzeitig auch die Außenstelle der Bundesverwaltung als Ganze. Also wir vertreten hier als Botschaft Paris nicht nur das EDA, sondern die gesamte Bundesverwaltung. Das heißt, wir bekommen präzise Instruktionen, so funktionieren wir vom EDA, aber wir können auch von anderen Departementen belangt werden, von anderen Bundesräten, von anderen Ämtern, die etwas von uns brauchen. Und die Kunst des Ganzen ist dann zu schauen, dass wir kohärent, koordiniert vorgehen, damit eine Meinung nach außen getragen wird, ein Interesse verteidigt wird und nicht verschiedene, je nachdem, wer in Bern Instruktionen erteilt. Das Ganze ist sehr kompliziert in Bern. Es gibt alle Art Gremien, die sich damit beschäftigen, Außenpolitik zu definieren. Und dann es gibt eine Instruktionshoheit, Befugnis, die ist im EDA, was die Botschaft angeht. Das ist de jure, also rechtlich gesehen ist das so. Aber faktisch gesehen kommt es schon vor, dass ich mit anderen Ämtern spreche, mit anderen Direktoren, mit anderen Generalsekretären, ab und zu sogar mit anderen Bundesräten.
Ja, und manchmal auch mit Nationalräten, Ständeräten, die irgendwelche Fragen haben.
Guter Punkt. Also hinzu kommt auch noch das Parlament. Also eigentlich, das Parlament ist die Legislative und nicht die Exekutive. Das heißt, die können eigentlich, dürfen eigentlich keine Instruktionen nach außen geben. Das ist nicht ihre Rolle. Aber es kommt schon vor und es ist auch wichtig und nützlich, glaube ich, dass das Parlament in der Außenpolitik einbezogen wird und deswegen auch normal, dass ab und zu Parlamentarier Fragen stellen, ihre kommen, an Treffen teilnehmen, dass wir für sie Dinge organisieren, das geschieht ohne weiteres und problemlos.
Sie haben bereits angesprochen, Sie haben vor allem wahrscheinlich mit Bundesrat Gassis Kontakt.
Ja.
Wie unterscheidet sich Ihre Arbeit, ob jetzt Herr Gassis Vorsteher des Departements ist oder ob es jemand anderes von einer anderen Partei wäre?
Ich glaube in keiner Art und Weise, weil Bundesrat Gassis geht es nicht darum, ins Ausland parteipolitische Anliegen zu verteidigen. Der verteidigt die Interessen des Landes und so auch die Botschaft. Und deswegen wäre ein SP-Bundesrat oder ein SVP-Bundesrat, würde sich nichts ändern. Was sich vielleicht ändern würde, ist die Definition der Außenpolitik in Bern, ja. Was man will, oder? Aber wenn man die definiert wird und das Wichtige wird vom Bundesrat definiert, nicht vom Departementschef alleine, dann spielt es keine Rolle, in welcher Partei der Bundesrat ist.
Es ist ja zum einen auch eine politische Arbeit, die Sie machen. Dass Sie mit so vielen politischen Vertretern Kontakt haben, ist das immer angenehm, dass Sie teilweise dann von allen Seiten kritisiert werden, von links, von rechts, von der Mitte, oder ist es Ihnen ein bisschen egal? Sie haben, glaube ich, in einem anderen Podcast einmal gesagt, Sie werden genug gut bezahlt, das zu ertragen.
Es ist genau so. Aber und in Bern noch mehr so, weil als ich in Bern zuständig war für die Verhandlungen mit der Europäischen Union, da war ich noch exponierter. Nicht? Ich war nie ein Politiker, ich bin ein Angestellter des Bundes, also eigentlich ein Beamter, ja. Ein Bürokrat, wenn Sie wollen, ein Technokrat. Aber an gewissen Stellen ist die Tätigkeit politischer als an anderen. Hier im Ausland ist es, glaube ich, ein wenig einfacher, weil wir die Interessen vertreten und verteidigen, die vom Gesamtbundesrat definiert wurden, die in Strategien festgehalten wurden, die vom Bundesrat verabschiedet wurden. Natürlich die Verfassung, Gesetze, das gilt für uns alle. Also wir sind im Ausland wahrscheinlich ein bisschen weniger exponiert. Und darüber hinaus, was wir tun, ist praktisch immer, nicht? Also basiert praktisch immer auf Grundlagen, die allgemein akzeptiert sind, weil sie konsensuell oder wenn nicht konsensuell, mindestens einvernehmlich entstanden sind. Also ich sehe im Ausland weniger ein Problem.
Die Position, die Sie angesprochen haben, die regelmäßig wechselt, so alle 2-3 Jahre, ist das einer der schwierigsten Jobs, den man haben kann?
Aber es muss nicht sein. Also Pascal Beriswil ist doch 4 Jahre geblieben. Livia Loi 3, jetzt ist Alex Fasel dran. Ich war ein bisschen eine Sonderscheinung, weil ich war zuständig für das europäische Dossier, also für die Verhandlungen mit der EU. Staatssekretäre bleiben doch 3, 4, 5 Jahre, je nachdem. Es stimmt aber, dass diese Positionen in jünger Zeit ein bisschen schwieriger geworden sind. Weil die Welt schwieriger geworden ist, weil die Außenpolitik komplizierter geworden ist, weil Innen- und Außenpolitik unter einen Hut zu bringen ein bisschen schwieriger geworden ist. Natürlich ist es so. Auf der anderen Seite, es ist kompliziert, aber das ist auch für Bundesräte kompliziert, für Parlamentarier, für uns alle, für alle Bürger ist die Welt komplizierter geworden. Also vielleicht ist die Lebenszeit einer Staatssekretärin heute ein bisschen kürzer, aber auch nicht unbedingt. Und es ist vielleicht auch nicht so schlimm, weil wir sichern eine Kontinuität über die Personen hinaus. Das heißt, wir sind in einer Karriere, wir sind in einem Denkmuster, wir sind in der Lage, uns anzupassen. Dass es die eine oder die andere Person eine Stelle innen hat, spielt eigentlich keine große Rolle.
Ja, und wahrscheinlich ist es dort ein wenig wie beim Bundesrat, wie Sie es vorher erzählt haben, die Botschaft, die man ja nach Brüssel mitbringt, ist ja nicht die gleiche, unabhängig von der Person.
Genau. Ja, genau. Weil die wird nicht von dieser Person definiert, vom Staatssekretär, von der Staatssekretärin, sondern von der Politik, vom Bundesrat. Wir haben im Auftrag nicht eine Regierung. Voilà, das müsste man auch verstehen. Eigentlich, das hindert uns nicht, Ideen zu haben und Vorschläge zu machen. Aber am Ende entscheidet die Politik und wir tun das, was die Politik von uns verlangt.
Ja. Wir sind jetzt hier in Paris. Wie ist die Botschaft hier in Paris strukturiert?
Es ist eine klassische, große Außenstelle. Das heißt, wir sind relativ viele Leute für Europa, etwa 55, darunter etwa 20 Versetzbaren, das heißt Schweizer, die nach Paris entsandt wurden, etwa 8-9 Diplomaten oder Leute mit diplomatenähnlichen Aufgaben. Die anderen sind Konsularbeamte oder Verwaltungskollegen, Assistentinnen und so weiter. Das heißt, eine relativ große Maschine, rechtfertigt durch die Tatsache, dass Frankreich wichtig ist, wirtschaftlich, politisch, kulturell, wissenschaftlich und insbesondere sehr wichtig ist, weil mehr als 200.000 Schweizer Bürger in Frankreich wohnen. Also eigentlich diese Botschaft mit den drei Generalkonsulaten, Straßburg, Lyon und Marseille, sind wie die Gemeindeverwaltung einer großen Schweizer Stadt, was die Schweizer Bürger angeht. Deswegen sind wir so viele da.
Das habe ich noch gar nicht so überlegt, aber stimmt.
Ja, 220.000 etwa, 215.000 Schweizer Bürger, die in Frankreich leben. Darüber hinaus gibt es 185 französische Bürger, die in der Schweiz leben. Also von denen kümmert sich die französische Botschaft in Bern. Aber manchmal gibt es auch Dinge, die wir erledigen müssen. Es gibt viele Grenzgänger. Es gibt eine gemeinsame Grenze, fast 600 Kilometer. Also es ist ein reger Austausch in allen möglichen Bereichen. Denken Sie an Verkehr, Arbeit natürlich, aber auch Gewässer, Umwelt, alles Mögliche. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier präsent sind in Paris, weil in Paris sitzt die französische Regierung, der französische Präsident, die Ministerien. Die Botschaft ist in etwa im Zentrum all dieser Stellen, die rundum sind. Wir pflegen Kontakte, wir vertreten Interessen, wir verteidigen Interessen. Wir sind präsent, weil Frankreich für uns wichtig ist.
Ja, zum Beispiel das Gebäude hier, bekommt man das von der französischen Regierung zur Verfügung gestellt oder wie wird das organisiert?
Nein, das Gebäude gehört der Schweiz. Ja. Wurde 1938 gekauft von einem illustren, berühmten Vorgänger von mir, Walter Stucki. Der war Entsandter der Schweiz in Frankreich zwischen 1938 und 1944. Eine wichtige und schwierige Zeit. Er hat die Botschaft gekauft vom französischen Staat 1938. Und dann konnte er aber hier nicht arbeiten, weil die französische Regierung und der deutschen Besatzungsmacht in Vichy war, das heißt im Süden Frankreichs. Also eigentlich hat Walter Stucki in Vichy gelebt und gearbeitet, im Übrigen eine sehr wichtige Arbeit geleistet. Er vertrat damals die Amerikaner, die Briten und viele andere Staaten nicht. Also die Schweiz war Schutzmacht dieser Staaten während des Zweiten Weltkriegs in Frankreich. Und er hat auch eine unglaublich wichtige Arbeit geleistet am Ende des Krieges, als die Deutschen Vichy verlassen haben und die Résistants, wie sagt man auf Deutsch?
Also, den Widerstand.
Ja, also die Franzosen, die Widerstand geleistet haben, Vichy nehmen wollte nicht und er hat sichergestellt, dass das irgendwie friedlich passiert. Er hat eigentlich Vichy gerettet. Und daran erinnert man sich heute noch, es gibt eine Avenue Walter Stucki in Vichy, also ein wichtiger und berühmter Vorgänger. Er hat die Botschaft vom französischen Staat 1938 gekauft, seitdem sind wir da.
Ah, spannend. Ist die französische Botschaft, also die Schweizer Botschaft in Frankreich, die größte oder ist Deutschland größer?
Gute Frage, es ist wahrscheinlich in etwa ähnlich.
Ja.
Die hat auch eine unglaubliche Geschichte, die Schweizer Botschaft in Berlin. Das die sitzt neben dem Bundeskanzleramt unter den Linden, zwischen Kanzleramt und Bundestag. Und alles rundum wurde zerstört gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, außer dieses Gebäude. Das Gebäude stand nicht und wir haben es behalten. Also wirklich eine unglaubliche Lage. Also inmitten der Gewalten in Deutschland, also Bundeskanzleramt und Bundestag.
Ja, ist es noch geblieben?
Ja.
Spannend. Sie wollten ja, wie ich das gelesen habe, immer Botschafter werden, in der Diplomatie tätig sein?
Ja, also wenn man eintritt, wird man natürlich später Botschafter werden, aber am Anfang ist es nicht Botschafter, am Anfang sind wir Diplomaten. Also es ist eine Karriere, ein Karrieresystem. Also man tritt als Stagiaire ein und dann als zweiter Sekretär, erster Sekretär, Botschaftsrat und so weiter. Nicht? Das ist eine mehr oder weniger lange Karriere, bis man Botschafter wird.
Wenn man überhaupt aufgenommen wird?
Das ist die erste Hürde, die man nehmen muss. Es gibt einen Konkurs, ziemlich selektiv, schon damals zu meiner Zeit, wahrscheinlich heute noch selektiver, weil mehr Kandidaten, sehr gut ausgebildete Leute und weniger Stellen, die jedes Jahr offen sind. Und wenn man das schafft, dann ist man in einer Karriere und dann muss man sich beweisen nicht und zeigen, dass man die Eigenschaften besitzt, um weiterzugehen. Und wenn man gut ist, am Ende wird man Missionschef, also Botschafter.
Mhm. Sie sprechen die Eigenschaften an. Was muss man für Eigenschaften mitbringen? Wenn jetzt jemand zuhört, der auch Botschafter
ist. Ja, es gibt formelle Bedingungen. Man muss einen Universitätsabschluss haben, in irgendeinem Fach, aber einen Masterabschluss. Ein bisschen berufliche Erfahrung, Auslandserfahrung, man muss ein paar Sprachen sprechen, also je mehr, desto besser.
Ja, wir haben schon vorhin besprochen, 3, 4.
Also eigentlich die formale Bedingung ist, über die eigene Muttersprache, die eine Landessprache sein muss, mindestens noch eine zweite. Englisch ist natürlich sehr wichtig. Ja. Und wenn man exotische Sprachen, die sind immer weniger exotisch, oder Chinesisch, Arabisch, Russisch mitbringt, dann ist das sicher vom Vorteil. Das ist das Formelle. Und dann gibt es Prüfungen, nicht? Man schaut, dass man das alles kann, man schaut, dass man schreiben kann, dass man irgendwie sprechen kann. Und über das Formelle hinaus gibt es für mich noch wichtigere Eigenschaften. Man muss wirklich ein Geist mitbringen, ein Habitus Mentis, also eine Weltanschauung. Man muss sagen, dass man Lust hat und eine gewisse Fähigkeit, mit verschiedenen Kulturen, Situationen also zurechtzukommen. Die Persönlichkeit, mit anderen Worten, ist fast wichtiger als die technische Vorbereitung. Mhm. Weil alles, was technisch ist, lernt man. Aber wenn die Persönlichkeit nicht stimmt, dann ist das schwierig. Oder? Und die Jungen, die wir aufnehmen, die dürfen bis 30 Jahre alt sein. Also das ist relativ spät eigentlich. Ja. Und deswegen schauen wir, dass die eigentlich sehr, sehr schnell einsatzbereit sind. Und wir nehmen sehr wenige jedes Jahr. Und deswegen möchten wir uns nicht irren. Und wir möchten auch nicht, dass Leute aufgenommen werden, die dann, ja, wie kann ich sagen, nicht alles sind, kein gutes Gefühl haben. Also das Matching ist sehr wichtig und deswegen sind diese Aufnahmeverfahren, Prüfungen ziemlich lang, ziemlich zum Teil langweilig und strukturiert, weil wir gut aufpassen, dass die Leute, die zu uns kommen, sich dann entwickeln können, nicht? Und wie gesagt, also so schnell wie möglich aufsteigen, führen und dann Botschafter werden.
Ja. Sie haben es auch einmal in meinem Interview angesprochen, oder ja, es ist halt so, man kann eigentlich immer überall hinberufen werden, also zum Beispiel nach Indonesien oder nach Südamerika. Wie schwierig ist es, wenn man Familie hat? Sie haben jetzt 5 Kinder, wie schwierig ist das?
Es ist am Anfang nicht so schwierig, wenn die Kinder klein sind. Mhm. Wahrscheinlich sogar, je nachdem, ein bisschen einfacher, weil man wird geholfen, man hat eine gute Betreuung, man bekommt im Ausland ein bisschen mehr Geld, also dieses Entschädigungssystem, das uns dann erlaubt, Hilfe zu kriegen, wenn die Kinder klein sind. Und wenn die Kinder dann groß sind, das ist auch einfach, weil die leben ihr Leben. Es ist am schwierigsten, wenn die Kinder zwischen 10, 12 und 18 sind. Also das ist sowieso eine schwierige Zeit für alle. Und dort ist es manchmal hart, nicht einfach wegzugehen und Freundschaften, die gerade entstanden sind, also zu trennen. Man muss alle immer einverstanden sein. Es ist wichtig, einen Dialog zu führen, auch innerhalb der Familie. Man muss auch bereit sein, gerade weil meine Familie hat, ab und zu auf etwas zu verzichten, was man vielleicht beruflich möchte. Und wenn man alle Elemente auf die Waage legt, dann stimmt es. Ich meine, der Seda ist auch sehr, sehr entgegenkommen. Kommt uns entgegen, nicht hilft uns. Wenn es darum geht, vielleicht ein bisschen länger in der Schweiz zu bleiben, aus schulischen Gründen, oder ein bisschen länger an einem Posten zu bleiben. Die Partner sind auch wichtig. Es ist nicht mehr so wie vor 30, 40, 50 Jahren, dass eigentlich das traditionelle Modell war, der Mann arbeitet, die Frau zu Hause und die folgt dem Mann, Punkt. Heute ist es nicht mehr so, zum Glück nicht. Ehepartner, Frauen, Männer haben auch ein Leben, nicht? Da muss man auch schauen, dass das Ganze stimmt. Aber das gilt auch für große Multis, große Firmen, nicht? Die Leute ins Ausland entsenden. Im Ergebnis stimmt. Also man muss einfach bereit sein, ab und zu auf etwas zu verzichten, nicht? Also der eine, die andere. Immer das Gemeinsame vor Augen haben. Und dann klappt es. Und wie gesagt, also der Seda ist in den letzten 20 Jahren viel moderner geworden, nicht? Und es ist uns sehr wichtig im EDA, dass das Ganze auch stimmt. Wir wissen, dass es, wenn wir unglückliche Leute ins Ausland schicken, dann kommt es nicht gut.
Ja, das macht Sinn. Ja. Ist man, oder das ist wahrscheinlich auch unterschiedlich, aber ist man grundsätzlich immer in der Schweiz zu Hause oder ist man dann an dem Ort, wo man ist, also jetzt in Paris zu Hause?
Ja, das ist auch eine schwierige Frage. Eigentlich, was ich versucht habe mit meiner Frau, mit den Kindern, war zu Hause zu sein am Ort, wo wir sind, wo die Familie ist. Jetzt ist es ein bisschen komplizierter, weil die Kinder groß sind, die wohnen in der Schweiz, die leben in der Schweiz, wir sind in Paris. Die Jüngere ist ab und zu hier, die kommt und geht, aber die anderen haben ihr eigenes Leben. Also paradoxerweise ist es fast schwieriger heute, am Ende meiner Karriere, nicht zu wissen, wo ich bin. Gut, ich bin auch sehr nah bei der Schweiz, nicht in Paris, ich meine 4 Stunden in Lausanne oder in Bern, das geht schnell. Aber wenn man jünger ist, glaube ich, ich gebe keine Ratschläge niemandem, aber was wir so uns gedacht haben, wir sind zu Hause dort, wo die Familie ist. Dann spielt es keine Rolle, wo auf der Welt. Wir waren auch nicht sehr, sehr weit weg und ich war meistens in Bern in meiner Karriere. Aber wichtig ist, dass zu Hause ist dort, wo die Familie ist.
Ja, das macht noch Sinn. Ja. Jetzt war letzte Woche, war ja bekannter Besuch aus Frankreich in der Schweiz. Wie haben Sie die Gespräche oder das Treffen verfolgt?
Ich war dabei, ich hatte die Ehre, überall dabei zu sein. Wir waren auch, die Botschaft, ziemlich involviert in der Vorbereitung. Wir arbeiten seit ein paar Jahren an diesem Präsidialbesuch. Wir sind sehr froh, dass das zustande gekommen ist. Ich habe das sehr entspannt und sehr freundlich empfunden. Also in einem wichtigen Staatsbesuch dieser Art gibt es zwei Teile. Es gibt einen eher klassischen offiziellen Teil mit den Ehren auf dem Bundesplatz und dann die Diskussionen mit dem Gesamtbundesrat. Das war sehr substanziell, sehr interessant, eigentlich auch ziemlich operationell. Wir haben zwei, drei Anliegen, die wir pushen oder zwei, drei Anliegen, die wir erledigen müssen. Da waren die zwei Präsidenten ziemlich operationell, ziemlich konkret. Und das ist nicht selbstverständlich, weil manchmal bei solchen Treffen auf höchster Ebene wird allgemein diskutiert, aber wenig nicht konkret. Da war ziemlich konkret. Und die Delegation, die große Delegation, die Präsident Macron mit sich in die Schweiz gebracht hat, alle sehr interessante Leute, Parlamentarier, Unternehmer, Leute aus den Regionen, nicht? Also, es war ein schöner Mix. Also, ich glaube, es war substanziell und interessant. Und der zweite Tag ist traditionell eher ein Tag, der dazu dient, Orte zu zeigen, Personen, Institutionen. Da haben wir uns fokussiert auf das so Europäische, Fondation Jean Monnet in Lausanne, die Universität mit einer Rede über Europa von Präsident Macron, Mittagessen mit Unternehmern. Im Zug Richtung Genf waren junge Unternehmer, Startups und CERN, also die wichtige Institution für uns beide, also Europa, Wirtschaft, Wissenschaft. Ich glaube, wir haben es gut getan. Ich glaube, Herr Macron hat besser verstanden, was wir sind, wie wir ticken, wie wir funktionieren. Also alles in allem ein Besuch, der ein Erfolg war.
Ja. Ja, das freut mich zu hören. Ja. Jetzt nächstes Jahr kommen ja dann alle von der ganzen Welt nach Paris.
Ja.
Zur Olympiade. Mhm. Wie beschäftigt Sie als Botschafter die Olympiade nächstes Jahr?
In mehrer Hinsicht. Also erst einmal, wir gehen davon aus, dass Tausende von Schweizern nach Paris kommen werden. Also wir sind daran.
Meine Schwester hat leider ihre Wohnung nicht mehr.
Ja, schade. Sie hatte so... Sie haben können oder sonst ein bisschen Geld verdienen.
Ja, ja.
Aber nein, Schweizer, die kommen werden, das ist sicher eine Herausforderung für den konsularischen Schutz. Ja. Also je mehr Schweizer, desto mehr Arbeit für unsere konsularischen Kollegen. Da werden wir schauen, dass wir bereit sind. Das ist das eine. Das zweite ist die Betreuung der Delegationen, der Athleten. Das meiste wird schon vom Olympischen Komitee Frankreichs und vom Internationalen Olympischen Komitee organisiert. Aber ich gehe davon aus, dass wir auch ein bisschen Arbeit bekommen werden. Und dann von den offiziellen Delegationen. Ich hoffe sehr, ich gehe davon aus, dass die Bundespräsidentin kommen wird, Frau Hammert, Bundesrätin Hammert, ein paar Mal. Da werden wir sicher zu tun haben. Und darüber hinaus, und das ist... das Letzte, aber das Wichtigste, wir werden im Garten der Botschaft das House of Switzerland bauen. Mhm. Traditionell ist die Schweiz an solchen großen Anlässen präsent mit einem Haus. Ja. Also auf Englisch House of Switzerland, in Frankreich wir sagen Maison Suisse, aux Jeux Olympiques. Das bauen wir im Garten, im Garten der Botschaft, ja, und das wird ein offenes Haus sein. Das heißt, wir erwarten permanent von 11 Uhr morgens bis 11 Uhr abends etwa 500 Leute. Das ist das Maximum, das uns gewährt wurde, also aus Sicherheitsgründen. Das heißt, diese Botschaft wird ab jetzt ziemlich involviert sein in der Vorbereitung dieser Baute und dann in der Betreuung. Das Ganze wird eigentlich von Präsenz Schweiz betreut. Das ist die Agentur des EDAS für solche internationale Anlässe. Aber die ganze Botschaft wird involviert sein, also ein wunderschönes Projekt für das Jahr 2024. Ja.
Auf welche Anlässe freuen Sie sich besonders?
Also, sportlich meinen Sie?
Ja. Ich weiß gar nicht, Taekwondo ist nicht olympisch.
Doch,
dann gehen Sie.
Na, also gehen, das ist so eine Geschichte. Es gab so ein Los und dann, wie sagt man, eine Tirage au sort, also keine Chance. Und da Botschafter hin oder her, keine Chance, also ich habe keine Tickets.
Ist das so schwierig?
Es ist so, ja. Ja, weil das ist so eine Lotterie. Oder? Ja. Und ich bin aber ein bisschen privilegierter, weil ich darf die Bundespräsidentin begleiten. Also, und sie darf überall. Ja. Und ich hoffe, dass sie ein paar Mal kommt, da kann ich etwas sehen. Sonst werden wir ein großes Bildschirm im Garten haben. Und wir werden die Wettbewerbe so verfolgen können. Also Leichtathletik sehr gerne, Kampfsport aller Art, alles. Und dann werden wir schauen eigentlich, dass wir unsere Schweizer Athleten unterstützen und sie empfangen, wenn sie Medaillen gewinnen. Und wir empfangen sie auch, wenn sie keine Medaille gewinnen. Sie sind immer willkommen im Haus aus Switzerland.
Ja. Machen Sie selbst noch Taekwondo oder
nicht mehr so? Nein. Also erstens ist es sehr zeitintensiv und zweitens ist es nicht ideal für meinen Rücken, ein bisschen leidet nicht, aber es war eine gute Schule, es ist eine gute Disziplin, es ist auch gut für physisch, sehr gut. Ich versuche jetzt ein bisschen weniger aggressiv mit mir selber zu sein. Also Fahrrad ist perfekt.
Ja, sehr gut. Sie haben vorhin angesprochen, Sie kommen langsam zum Ende der Karriere.
Ja.
Was haben Sie noch vor?
Ich möchte nicht so überheblich tönen, aber ich habe vor, Dinge zu tun, die etwas bringen, der Schweiz, das sowieso. Aber die mir auch etwas bringen. Also ich habe vom Fahrrad gesprochen und ich war 2 Jahre lang durch Frankreich mit dem Fahrrad. Nicht? Ich habe Regionen besucht, Bürgermeister, Schweizer Firmen, Leute, die täglich an der Beziehung Schweiz-Frankreich arbeiten. Im Rahmen der Arbeit also eine Velotour. Hat Spaß gemacht und das war auch sehr gut. Wir haben jetzt die Olympischen Spiele da, man muss versuchen, daraus etwas zu holen, das dann bleibt, nicht? Also, dass eine gewisse Dauer mit sich bringt, nicht? Punkto Beziehungen. Und ich bin wahrscheinlich in Paris bis zum Sommer 2025, dann werde ich noch 5 Jahre im EDA haben. Und ich werde schauen, zusammen mit dem Departement natürlich, dass ich etwas bekomme, was interessant ist. Das muss nicht unbedingt eine große Botschaft sein, aber es muss interessant sein. Ich hatte Glück, ein bisschen überall zu arbeiten und an allen möglichen Funktionen. Jetzt, glaube ich, ist es Zeit, auch etwas zurückzugeben, mit Jüngeren zu arbeiten, vielleicht ein bisschen die Erfahrungen, die man sammelt, nicht in 30 Jahren Karrieren, zu teilen, und das würde mich interessieren. Aber eigentlich, ich war immer offen für jede Stelle, also ich bin...
Eventuell auch außerhalb, also in der Privatwirtschaft?
Nein, das ist etwas anderes. Warum nicht? Aber ich liebe den Service Public, den öffentlichen Dienst. Ich glaube, es war immer meine Ambition, nicht, also für das Ganze versuchen zu arbeiten, eher als für private Anliegen. Ich habe total Respekt für Leute, die in der Privatwirtschaft arbeiten, aber ich bin eher eine Persönlichkeit für den öffentlichen Dienst, also würde mich freuen, hier meine Karriere zu beenden. Ja.
Zum Abschluss habe ich 2 kurze Fragen.
Ja.
Wir sind hier in Paris, deshalb Mona Lisa oder Venus von Milo?
Wir sind beide im Louvre. Gut, also die Venus von Milo ist 200 Jahre vor Christus, also ein bisschen älter. Ich würde sagen, die Mona Lisa, die ist kulturell und auch, wie kann ich sagen, dieses enigmatisches Lächeln also entspricht mehr unserer Zeit. Mona Lisa.
Und zum anderen, welchen Porsche fahren Sie im Moment am liebsten?
Keine. Also ich, Ich fahre in der Stadt einen kleinen Flitzer, das ist ein Elektroauto, ja. Keine BMW. Und sonst fahre ich mit dem Fahrrad durch Frankreich.
Ja. Sehr gut. Das ist gut. Danke für
sehr die gerne geschehen. Danke.
War schön, hier zu sein.
Danke Ihnen, für mich auch.
Das war es mit der 61. Folge vom Podcast «Tête-à-tête» und dem Botschafter Roberto Balzaretti. Wenn euch die Folge gefallen hat und natürlich auch sonst, würde es mich freuen, wenn ihr dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung gebt, ob auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Das LinkedIn von Roberto Balzaretti ist in den Show Notes verlinkt, wenn ihr mehr Informationen zur Schweizer Botschaft in Paris wollt haben, ist der Link zur Website der Schweizer Botschaft ebenfalls in den Show Notes verlinkt. An dieser Stelle würde es mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, es heisst Podcast «Tête-à-tête». Bis dann, macht's gut, ciao zusammen und bleibt gesund.